Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, das war gerade das Stück Wann, wenn nicht jetzt, eine Coverversion des Stückes Wann von Rio Reiser, eingespielt unter anderem von Judith Holofernes, Rocco Schamoni, Georges Camerun, kurz vor der Bundestagswahl im letzten Jahr unter dem Motto, ich zitiere, wir entscheiden, ob wir die Klimakrise stoppen. Noch nie war ein Politikwandel so wichtig wie heute. Wir haben die Wahl. Im lesewütigen Kaffeekränzchen geht es heute um Romane, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Und wir haben dazu gerade drei Buchvorstellungen gehört. Und zwar den Roman Das Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson. Der Mann mit den Facettenaugen des taiwanischen Schriftstellers Wu Mingyi. Und Zugvögel von Charlotte McConaughey. Drei sehr unterschiedliche Romane mit ganz verschiedenen Herangehensweisen und auch vielleicht Botschaften. Meine erste Frage an euch, Hardy, Tina und Birgit, gibt es denn in euren Romanen für euch etwas ganz Besonderes oder Interessantes oder Neues, das ihr über den Klimawandel erfahren habt?
Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, war das so eigentlich eine bemerkenswerte Aussage, die ich ja schon erwähnt habe, dass 99% dieser Fauna menschengemacht ist. Das ist eine katastrophische Aussage. Also er bezieht sich darauf, dass es eben den Menschen gibt und alle anderen Tiere, die da existieren, arbeiten und nur für den Menschen Rinder, Kühe und alles Mögliche, was dann eben so unterwegs ist. Und die eigentliche Natur, die Wildheit, ist komplett zurückgedrängt. Also daher kommt auch dann die Aussage mit den mit dem sechsten Massenaussterben, in dem wir uns befinden. Fünf haben wir schon hinter uns, die sechste kommt jetzt.
Der sagt, Entschuldigung, kannst du gerade kurz sagen, was damit gemeint ist?
Also wir haben so da, ja, wir haben in der Geschichte, also in der langen, langen, millionenfachen Geschichte, schon mehrfach so Elemente gehabt. Also berühmt ist zum Beispiel so dieser Absturz von dem Kometen, wo die Dinosaurier dann hingingen, oder halt die schlimmste Katastrophe war vor 250 Millionen Jahren, da änderte sich der Sauerstoffgehalt auf der Erde. Und es starb fast 99% aller Tiere und Pflanzen damals. Es hat sich jetzt wieder reorganisiert und jetzt, das gab es fünfmal schon, jetzt dieses Massenaussterben, das sechste, unterscheidet sich aber von allen anderen vorher. Vorher war es ein natürliches Ergebnis, also die Atmosphäre ändert sich, es kommen Asteroiden stürzen ab oder so. Und dieses Massenaussterben wird jetzt ausschließlich durch den Mensch erzeugt. Also Massenaussterben bezogen auf die Tiere, kleine, große, je nachdem, alles was es gibt, oder auf die Pflanzenwelt, auf alles, was eben so rund um den Menschen, einschließlich ihm selber natürlich, weil er ist ja auch davon betroffen, wie man dann jetzt eben ja weiß. Und insofern ist es eine sehr kritische Situation. Und das fand ich jetzt, obwohl man es ja immer so hört, aber in dieser komprimierten Form doch nochmal ganz interessant.
Okay. Also im Roman Der Mann mit den Facettenaugen war es für mich auf jeden Fall dieser gigantische Müllstrudel. Also da hatte ich schon von gehört, dass es sowas wirklich gibt, aber das Wissen hat mich jetzt auch nicht irgendwie besonders begleitet oder beunruhigt. Und das fand ich einfach ein wahnsinniges Bild in diesem Roman, dass da so ein Strudel bestehend aus Krimskrams, heißt es ja im Roman, aus lauter kleinen oder größeren Plastikteilen, der, ich weiß jetzt nicht, wie viele Quadratmeter groß ist oder Quadratkilometer sogar. Das fand ich schon ein enormes Bild einfach. Dann habe ich natürlich auch sofort überlegt, was könnte da von mir jetzt alles drauf sein. Ja. Meine alten Zahnbürsten oder Flipflops oder so. Das fand ich schon irgendwie einfach irrsinnig. Ich habe dann auch noch ein bisschen gegoogelt und habe gelesen, dass es auch, also es gibt anscheinend in unterschiedlichen Meeren fünf verschiedene Müllinseln, die haben teilweise auch Namen. Es gibt einer, der heißt The Great Pacific Garbage Patch. Das hört sich an wie The Great Barrier Reef oder sowas, ja, als wäre das quasi eine schöne Landschaft oder sowas.
Das auf denen man auch rumlaufen kann.
Also der konnte das auf jeden Fall in dem Roman auch. Und die müssen unermesslich groß sein. Ja. Ich habe jetzt gerade keine Zahl aufgeschrieben, aber ja, man kann da sicherlich auch drauf rumlaufen. Und wahrscheinlich ist unter dem Meeresspiegel, unter der Oberfläche des Meeres, ist es nochmal 10-mal so groß wie oben. das war das eine. Und zusammenhängend mit diesem Müllstrudel fand ich interessant die Szene, wie dieser Insulaner, dieser Junge dort landet. Und dann, das fand ich dann so ambivalent, dass der eben dort Dinge findet, die er sehr nützlich findet. Und er ist ganz begeistert teilweise von dem Material, wie haltbar das ist und wie stabil eben diese Wasser, diese Plastiksäcke, die er benutzen kann. Und dann findet er noch irgendwelche Stifte und... Und das fand ich irgendwie interessant, dass es halt nochmal so eine Ambivalenz hat. Jemand, der das nicht kennt und ist erstmal begeistert von dem Material Plastik.
Das ist auch eine total gute Idee, finde ich. Oder ich glaube, gibt es noch einen Roman, der auf einer Müllinsel spielt schon?
Ich finde das eine gute Idee.
Also bei Zugvögel von Charlotte McConaghy, das geht ganz nah an dieser Romanhandlung entlang, ja, und wird jetzt sehr wenig allgemeine Aussagen getroffen. Mich hat begeistert in dem Roman alles Wissen, was ich über die Küstenseeschwalbe anhäufen konnte. Nämlich diese Küstenseeschwalbe, die fliegt eben tatsächlich jedes Jahr von der Arktis in die Antarktis, also eine unglaublich lange Reise. Die Küstenseeschwalben in ihrem Leben umrunden, fliegen sie quasi mehrfach zum Mond hin und zurück. Ja? Also die legen wahnsinnig weite Strecken zurück. Und wenn sie dahin fliegen, die teilen sich an irgendeiner Stelle. Die eine Hälfte vom Schwarm fliegt die eine Strecke, die andere Hälfte vom Schwarm fliegt die andere Strecke. Einfach um quasi zu sichern, dass wenigstens ein Teil ankommt, ja, dass ein Teil noch diese Fische findet, die sie unterwegs brauchen, ganz schlicht, um zu überleben. Ich finde auch faszinierend, dass die im Gegensatz zu den Menschen diese noch verbleibenden Fischschwärme tatsächlich aufspüren können. Ja. Und ich sage das auch deswegen, weil für mich ist das ein Wert der Climate Fiction. Ja. Für mich ist es ein großer Wert, auch das Fantastische der Natur zu beschreiben, wie es früher auch schon die Nature-Writing-Romane getan haben, weil ich glaube, dass nur mit Apokalypse nichts zu holen ist, sondern dass auch eine bestimmte Begeisterung und eine bestimmte Wunsch, das zu beschützen und nicht nur uns selbst zu erhalten, sondern alles zu erhalten sozusagen, ja, wichtig ist. Und das ist für mich was die Climate Fiction auf jeden Fall fördern kann.
Siehst du da eine starke Parallele zum Nature Writing, auch in der Art, wie die Autorin das gemacht hat?
Ja, schon. Also man hätte das, finde ich, ein Stück weit auch als Nature Writing Buch besprechen können, obwohl natürlich diese Romanhandlung mit Franny und ihren ganzen dunklen Geheimnissen und Knast aufgehalten und so, also das ist wirklich auch eine interessante Person. Aber sie wächst ganz stark auch in Verbindung mit Tieren und so weiter auf. Ja. Und ich finde schon, das könnte man schon so sagen, ja.
Okay, also in allen euren Romanen werden schon schlimme Szenarien auch dargestellt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wie reagieren denn die Menschen, die Akteure, die Protagonisten eurer Romane da drauf? Gibt es da positive Ansätze oder versinkt alles in einer düsteren Dystopie?
Also der Ton in dem Roman Der Mann mit den Facettenaugen ist jetzt gar nicht so apokalyptisch, finde ich, sondern eben eher so ein bisschen spirituell. Und da gibt es schon so ein paar Widerstandsansätze auch. Das ist einmal so ganz klassisch, es kommt so eine junge norwegische Meeresbiologin drin vor, die sich dem Kampf gegen den Walfang verschrieben hat zum Beispiel. Und dann gibt es ihren Vater, der lange Zeit Walfänger war, der dann aufgrund von so einer ganz schrecklichen Erfahrung bei so einem Robbenabschlachten dabei war und dann sich eben auch dem Kampf widmet. Also es ist so ganz klassisch. Und dann gibt es von den Indigenen, es kommen auch Leute in dem Roman vor, die zu eingeborenen Stämmen eigentlich gehören, zu den Bunun und Amis heißen die beiden Stämme, die da erwähnt werden. Die haben vielleicht so eine Art Zurück-zur-Natur-Ansatz. Also einer von denen baut so ein altes Dorf wieder auf, nach so alten Bauanleitungen. Und außerdem hat er so eine, er nennt es Waldkathedrale. Das ist aber eigentlich nur ein Wald. Da hat er irgendwann mal einen Kredit aufgenommen und hat ein Stück Land mit Bäumen gekauft, was von so einem Konsortium eigentlich gekauft werden sollte, um da Industrie anzusiedeln. Er hat das gekauft und pflegt dann da dieses Stück Wald und bringt Leute dahin, um so Naturerfahrungen zu machen. Und dann gibt es noch als letztes, das habe ich in der Besprechung ja auch schon gesagt, dass man das Gefühl hat, die Natur selber ist auch so ein bisschen Protagonistin, dass man den Eindruck manchmal hat, die Natur selber leistet auch Widerstand, indem sie zum Beispiel sie durch ein Erdbeben so einen Erlebnispark einstürzen lässt. Das gibt es an einer Stelle, mal wird es so kurz erwähnt, oder eine Straße unterspült, eine neu gebaute. Also das ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen geheimnisvoll dann in dem Roman, aber das könnte man so interpretieren, die Natur selber wehrt sich auch.
Aha, also das legt der Autor auch ein bisschen nahe.
Mhm, so könnte man es interpretieren, ja. Eben weil man eh die ganze Zeit das Gefühl hat, es ist auch irgendwie so ein, wie so ein Lebewesen auch, die Natur.
Interessant, Hardy, wie ist das bei dir?
Also es gibt halt viele Darstellungen im Buch, wie Menschen jetzt auf dieses, auf diese Unbilder reagieren. Das Gute an dem Buch ist eigentlich auch, dass er jetzt nicht nur einfach die guten Handlungen beschreibt, die kommen, sondern auch Handlungen, die erstmal nur mich schützen sollen, in dem Sinne. Also das Beispiel, was ich da hatte mit Indien, der großen Katastrophe, darauf reagieren die Inder sofort, indem sie hunderte von Riesenflugzeugen, so riesen Airbusse, vollgetankt mit Benzin in die Luft fliegen lassen, und das wird alles oben abgelassen. Die Folge davon ist, die Sonneneinstrahlung nimmt ab, weil es gibt Wolkenbildungen, und die Wolkenbildung führt wiederum zum Regen. Also sie haben jetzt wirklich was davon, von dieser Handlung. Aber der Rest der Welt wird jetzt von allerlei unangenehmen Geschichten drangsaliert. Man nennt das auch den Pinatubo-Effekt, so heißt es in einem Roman. Also Pinatubo ist der Vulkan, der explodiert ist und der dann auch sowas ausgelöst hat. Ne? Sowas kommt vor, aber dann geht er auch wieder in ganz kleine, auf ganz kleine Ebenen, indem man zum Beispiel einen Schweizer Bauern zeigt, der, das macht er sehr genau, der sich jetzt alles möglich überlegt, wie kann er durch Handlungen, die er in diesem kleinen Landstück, was er dort hat, zu beitragen, um den Klimawandel zu verhindern, indem er anders ackert, indem er seine Tiere anders behandelt. Und das beschreibt er jetzt alles so. Das sind immer so Elemente im Roman, große, also geoformigen Elemente, wie man das so nennt, Terraforming, wo also praktisch die ganze Erde davon betroffen ist, aber auch so ganz kleine, feine Elemente, wo du dann sofort den Eindruck hast, ja, das könnte ich jetzt auch mal probieren. Also der Bauer ist das eine, aber es gibt verschiedene andere Sachen noch, wo man als Leser und Leserin sofort denkt, ja, das können wir doch jetzt mal ausprobieren, das ist ja jetzt kein Problem, das machen wir jetzt. Und damit trägt man selbst dazu bei, dieses Dilemma, was wir da haben, abzuwenden. Und das ist ganz interessant gemacht bei dem.
Und ist es denn so, dass diese Ansätze, die er da beschreibt, wie man was eben dem Klimawandel entgegensetzen kann, sind das Beispiele, die jetzt erst nur theoretisch vorliegen, oder wird es tatsächlich bereits praktiziert? Oder wird es nicht ganz deutlich in dem Buch?
Das Buch ist mal so aufgebaut, dass das Beispiel mit den Bauern ist jetzt so ein erfundenes Beispiel, könnte man sagen, was er so beschreibt. Aber dann hat er immer so Kapitel drin, wie zum Beispiel Mondragon. Mondragon ist eine sozialistische Enklave, Kommune, ein Genossenschaftswesen, was es in dem Baskenland gibt. Also das gibt es tatsächlich, das beschreibt er dann. Wie die also mit anderen Art und Weisen des Wirtschaftens und des Lebens und der Lebensauffassung schon seit Jahrzehnten im Grunde das gute Beispiel vorleben. Und so hat er dann so Indianer tauchen natürlich, also Indianerstämme tauchen auf. Also Dinge, die schon lange, über Jahrhunderte zum Teil, existieren, wo eben die bessere Welt sich ausdrückt. Also es ist faktisch vorhanden, nichts Erfundenes jetzt von ihm, sondern faktisch vorhanden. Und so hat er mehrere Kapitel, wie er dann das darstellt. Es gibt im Grunde das Gute, was wir machen müssen, gibt es schon lange. Wir müssen halt nur das umsetzen und dagegen, also er sagt eben ganz klar, es liegt an dieser Wirtschaftsweise. Es taucht irgendwann mal auf, ja, es geht um Sozialismus, zitiert er da, und insofern, es ist klar, ne? Aber es ist schon so, es ist alles machbar. Nichts.
Das war gut. Also bei Zugvögel, da gibt es ja diese zwei Protagonistinnen, Franny und ihr Mann Niall, die, würde ich mal sagen, agieren ein bisschen wie so Science for Future oder sowas. Also so am Schreibtisch hauptsächlich, sehr radikal, aber doch am Schreibtisch. Dann gibt es, was ich echt interessant fand, ist also diese letzten Fischer, die da überhaupt noch ausfahren, um diese letzten paar Fische zu fangen. Die werden jeweils an den Häfen von wütenden Demonstranten empfangen. Also das Buch spielt ja in der Zukunft ungefähr 10 Jahre. Die dann Fischer sind Mörder, oh, tot den Fischern. Also wirklich auch sehr gewaltbereit, sehr hassvoll, sehr Demonstranten. Da müssen sie dann jedes Mal, wenn sie anlegen, muss die Crew sich da durchschlängeln. Und ich weiß nicht ganz genau, wie die Autorin des Romans jetzt zu so einer Art von
Widerstand, oder?
Widerstand steht, ja, weil ich krieg's nicht richtig raus, ja. Für mich ist das die Falschen angeprangert, so, ja. Und die Fischer fragen sich natürlich auch, also die können halt nichts anderes, ja. Das sind halt Leute aus Grönland, die seit Generationen da fischen und also das hat keinen positiven Effekt, sage ich mal. Diese Art von Demonstration hat tatsächlich keinen positiven Effekt des Umdenkens oder irgendwie sowas. Ne? Es gibt da in dem Buch auch zum Beispiel ein Projekt in Schottland, die einfach versuchen, Tiere, die letzten Tiere, die es überhaupt noch gibt, so paarweise fangen, versuchen, denen Lebensräume zu verschaffen, dass die sich wieder vermehren können und so weiter. Ja? Also es gibt so positive Ansätze, die Niall und Franny eigentlich alle verdammen, aber ich habe ja schon angedeutet, es gibt eine Entwicklung in dem Buch und zum Schluss ist es so, dass Franny sich quasi entschließt, da hinzugehen oder zumindest sozusagen das zu machen, was noch möglich ist, was gemacht wird, ja, statt immer radikal auf irgendwas zu hoffen, was aber gar nicht mehr umgesetzt wird. Ja.
Es gibt noch eine Sache, die mich zu dem Thema auch beschäftigt hat in deiner Rezension oder immer noch beschäftigt, das ist diese Menschenfeindlichkeit, von der du gesprochen hast.
Ja, also es ist in dem Buch kommt quasi gebetsmühlenartig, alle paar Seiten kommt irgendeine Aussage, dass die Erde wirklich besser dran wäre ohne die Menschen, ja, dass eben die Menschen in die Käfige gehören, dass die Menschen ausgeschöpft werden sollen, dass so. Also wirklich sehr krass menschenfeindlich. Ich weiß auch da nicht genau, wie die Autorin dazu steht, aber ich sehe, also wenn sie es anprangern will, dann macht sie es nicht gut, ja, weil man hat schon irgendwie das Gefühl, dass sie sich damit identifiziert. Ja. Und für mich, ich frage mich da wirklich, also das ist ja eine Binsenwahrheit, natürlich wäre die Erde ohne die Menschen besser dran, ja, das ist ja gar keine Frage. Sie wäre auch besser ohne Viren dran und besser ohne alles Mögliche auch, aber wir können uns ja nicht in Luft auflösen, wir können uns jetzt auch nicht alle umbringen. Ich hoffe, es tut jetzt niemand, der das hört, ja, weil für mich ist diese Aussage nutzlos. Sie dient nur, dass wir uns schlecht fühlen, ja, sie dient, dass wir ein schlechtes Gefühl kriegen. Ein schlechtes Gewissen ist überhaupt kein guter Ratgeber, ist überhaupt kein Handlungsanleiter. Ja. Deswegen halte ich das für falsch, das so zu benennen. Und das andere ist mit diesen Schuldzuweisungen, zum Beispiel an die Fischer, dann an die Wilderer, dann an die Leute, die Singvögel fangen. Also es ist alles so eng. Ja. Es sind so die Leute, die quasi direkt die Tiere töten. Die sind in diesem Roman, werden die billig als die Schuldigen gesehen. Und da denke ich, ich halte das aus linker Perspektive für total gefährlich. Ja. Ich glaube, dass wir solidarisch sein müssen mit den Leuten, die als erstes vom Klimawandel, aber auch von den Gegenmaßnahmen des Klimawandels betroffen sind, wenn die Fischerei abgeschafft wird, wenn keine Pestizide mehr benutzt werden können, wenn keine Leute mehr in Atomkraftwerken arbeiten und so weiter. Denke ich, haben wir die Aufgabe, solidarisch mit diesen Leuten zu sein, die in ihrer Existenz bedroht sind und gleichzeitig gegen den Klimawandel zu kämpfen, ja, und da eine Solidarität zu üben. Und wenn wir das nicht machen, dann lassen wir das Feld den Rechtsextremen und das passiert bereits. Ja. Die Landbevölkerung und alle möglichen schlagen sich auf die Seite der Rechtsextremen, weil von den Linken überhaupt nichts zu holen ist an Solidarität.
Das stimmt nicht ganz, aber das wollen wir in der Debatte nicht führen. Aber bei Robinson wirst du jetzt praktisch genau fündig mit deiner Auffassung. Da ist es, also früher hätte man gesagt, er hat so einen Klassenstandpunkt. Schuld ist nicht der grönländische Fischer, sondern die internationale Fischereiindustrie, die alles leer fischt, oder schuld sind auch die internationalen Firmen, die riesige Fischbecken anlegen, wo sie jetzt irgendwelche praktisch quasi künstliche Fische anlegen. Bei ihm ist es ganz stark, dieser Gedanke, dass man eben diese Menschen, die jetzt darunter leiden, es kommt da tatsächlich stark in jedem Kapitel, kann man fast sagen, vor, über Solidarität, über die eigene Solidarität. Ja. Nehmen die die Probleme wieder in die Hand und lösen sie selber. Das ist so eine Aussage, die ständig, wo die Katastrophen beschreibt, handeln dann immer die Menschen, die davon betroffen sind, um jetzt da wieder davon wegzukommen. Das ist also ganz stark in diesem Buch vorhanden. Und er hat natürlich auch so die Gaia-Hypothese drauf. Also der ganze Planet ist sozusagen ein Organismus und alles hängt mit allem zusammen. Und deswegen käme auch nie auf die Idee, dass der Mensch jetzt irgendwie so ein Einzelwesen, also ein Wesen ist, das jetzt nur zerstörerisch wirkt. Also sozusagen eine Fehlkonstruktion der Evolution, könnte man ja sagen. Mm. Sowas gibt es natürlich auch häufig. Aber die ist jetzt so besonders gefährlich geworden, dann, sondern er sagt, es ist natürlich auch Bestandteil dieses ökologischen Zusammenhangs. Also wir bestehen ja auch nur aus Viren und aus Bakterien. Insofern ist es dann so immer eine positive Aussage sein. Man muss nur diese Gesetze erkennen, diese ökologischen Zusammenhänge erkennen und dann sich richtig verhalten und dann das Ganze eben gut voranbringen.
Ich denke, es würde vielleicht noch ein weiterer Faktor dazu gehören, und zwar einfach eine grundlegende Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, die so ein Verhältnis von Kultur und Natur auch erzeugen, was letztendlich ja auch dafür verantwortlich ist, dass so viel Zerstörerisches auch passiert. Aber auch das wäre noch eine lange und weitere Debatte. Ich würde eigentlich noch gerne auf einen letzten Punkt kommen im Gespräch, aber vielleicht können wir das da auch mit einflechten. Findet ihr eigentlich, dass man so ein Genre wie Climate Fiction braucht? Also könnte man nicht sagen, ja, man schreibt Sachbücher über den Klimawandel, man schreibt kritische Bücher über den Klimawandel, gesellschaftskritische Bücher über den Klimawandel und erfährt da vielleicht mehr und kann mehr die Menschen bewegen. Warum braucht es eurer Ansicht nach eine Climate Fiction?
Also ich finde, also erstens würde ich, glaube ich, Literatur nie so betrachten, man braucht es oder man braucht es nicht. Also Leute bewegt was und sie schreiben. Ja, und das kann ihnen niemand verbieten. Und egal, ob wir es brauchen oder nicht, sie werden es trotzdem tun, so ungefähr. Ja. Aber als ich dieses Buch gelesen habe, Zugvögel, und mich der zum Teil recht geärgert habe, ja, habe ich trotzdem gemerkt, ich profitiere total davon. Ja. Ich habe das vorher nicht so klar gehabt, mit dem, was mich eigentlich stört an vielen Umweltorganisationen auch tatsächlich, wie Extinction Rebellion oder PETA oder sowas. Ja. Und tatsächlich ist mir das ein Stück weit klarer geworden in dieser Romanhandlung. Ja. Und ehrlich gesagt, ich lese keine Sachbücher tatsächlich über den Klimawandel, weil mir das so, also ich lese Artikel mal oder so, aber das ist ja immer die Frage, wollen die Leute sich damit belasten? Ich weiß nicht, Tina, du bist Buchhändlerin. Wollen ganz viele Leute was über den Klimawandel lesen?
Eigentlich schon, ja. Also es gibt schon einen großen Wissenshunger, würde ich sagen. Also gerade bei jungen Leuten, die sich dann auch eben auf die Art weiterbilden. Das glaube ich schon, ja. Aber ich finde auch, dass, also ich würde es jetzt nicht so nur für dieses Genre die Frage stellen, sondern man kann das ja allgemein fragen. Und ich finde das übrigens auch das Format dieser Sendung, dass wir eben nicht Sachbücher lesen, sondern dass wir Romane befragen, das finde ich einfach eine ganz tolle Idee. Mhm. Und ich würde jetzt, also ich würde das jetzt auch nicht als Agitationsromane beschreiben oder sowas, aber ich finde ganz grundsätzlich, dass Romane die können bestimmte Dinge mit Leben füllen, ja, die können Personen erfinden, die können die mit Charakteren, mit allem Möglichen ausstatten. Das ist uns dann viel näher, finde ich, als wenn man jetzt Statistiken und Zahlen liest. Das finde ich, also das muss jetzt auch nicht heißen, man liest das eine oder das andere, aber für mich hat Literatur auf jeden Fall auch, für mich hat das die Aufgabe, dass es meinen Horizont erweitern soll. Und zwar eben nicht durch Zahlen, sondern dadurch, dass ich mich irgendwie so ein bisschen annähere an Personen oder an Orte oder
Lebensverhältnisse auch.
Genau. Und ich habe auch ein bisschen über Climate Fiction so ein bisschen gegoogelt und habe dann von der berühmten Science-Fiction-Schriftstellerin Ursula Le Guin das Zitat gefunden: Die Naturwissenschaften beschreiben alles akkurat von außen, die Poesie, also die Literatur, beschreibt alles akkurat von innen. Und das fand ich irgendwie ein super Zitat.
Mhm. Ja, das stimmt auch.
Also ich finde eigentlich ganz gut, wenn beides vermengt wird. Und da ist dieser Roman hier von dem Robinson, trifft es gut. Da ist so auf der einen Seite die strenge sachliche Form der Darstellung, statistisch fast, wie schlimm es ist. Und dann kommt aber durch die, was ich jetzt so nicht erwähnt hatte, es gibt natürlich auch Hauptpersonen in diesem Roman, deren Lebensabschnitt in dem Fall beschrieben wird, wie sie aufeinander reagieren und was sie machen. Und das kann er wunderbar einbauen in diesen eigentlichen sachlichen Erkenntnisvorschritt, Fortschritt, den man jetzt über sachliche Informationen, die man auch mitkriegt, dann hinkriegt. Also das ist meines Erachtens ja deswegen auch das Besondere an der Science-Fiction-Literatur. Also jetzt nennt man das so Climate-Fiction, aber früher hatte man gesagt, das ist Nah-Fiction, Nah-Science-Fiction, also weil es eben wenige Jahre nur in die Zukunft reinblickt. Aber das ist ja das Tolle da an dieser Literatur, dass sie eben genau diese beiden Dinge zusammenbringt, dieses Erkenntnis, Interesse, was eigentlich viele Menschen ja haben, deswegen lesen sie halt Zeitungen, Zeitschriften, Sachbücher, mit einer spannenden Spielhandlung verbindet, wo das dann viel eindrücklicher dann festsetzt, im Gehirn sich festsetzt, um was es da jetzt geht. Also wenn man jetzt in den Weltraum fliegt, dann wird genau beschrieben, wie dieses Triebwerk aussieht, obwohl es eigentlich unmöglich ist, in den meisten Romanen, aber es wird genauso beschrieben, als wenn es möglich wäre. Und so ist es eben der Vorteil bei dieser Science-Fiction, dass man dieses beides vermengt und deswegen hat man es auch einfacher, weil man muss nicht jedes Sachbuch lesen, weil ein guter Science-Fiction-Roman hat das dann auch, der Autor oder die Autorin hat das dann für einen schon gemacht und baut das dann in eine schöne Handlung ein. Und deswegen ist es gerade so, wie er das gemacht hat, absolut notwendig, dass es Climate Fiction jetzt gibt, weil sonst würdest du wahrscheinlich nicht viele Leute finden, die sich in der Zeit der Wissenschaftsfeindlichkeit, die wir ja haben jetzt heutzutage, so ohne weiteres auf sowas einlassen. Du brauchst also die Form des Erzählens, damit, glaube ich, dass jetzt auch wieder anerkannt wird, dass auch in der Wissenschaft was steckt, was einem weiterhilft und nicht einfach nur irgendwie.
Mich würde interessieren, Hadi, wie lange muss man sich in deinem Roman denn durch die Apokalypse in Indien arbeiten, bis man zu den Positivaspekten kommt?
Ja, leider bleibt es nicht bei der einen Apokalypse, es gibt nämlich noch mehr davon. Der hat 700 Seiten, er hat 106 Kapitel. Es ist schwierig, also man braucht schon viel Zeit. Aber man kann immer wieder reinkommen in diesen Stoff. Also ich weiß nicht, wie Leser jetzt so sind. Also ich bin jetzt keiner, der 600 Seiten auf einen, also mich irgendwo hinsocke und dann lese ich 600 Seiten, sondern ich muss auch nachgucken, bestimmte Dinge nachlesen und nachgucken nochmal. Und insofern ist es aber, glaube ich, für einen heutigen jungen Science-Fiction-Leser, weil es ja so, das ist das Standardformat in der gesamten Kriminal- und Science-Fiction-Literatur inzwischen geworden. Alle haben irgendwie 600 Seiten. Noch besser ist, wenn es mindestens drei Teile, dann sind die alle 600 Seiten haben. Und ich glaube, viele lesen, oder die Fantasy-Romane, tausende von Seiten und so, lesen das gerne. Deswegen, ich bin jetzt nicht mehr so ein Fan von sowas, aber viele von der Jugend, man sieht es ja auch an den Filmen, an den Serien im Fernsehen, da haben sie 10 Teile, 20 Teile und alle gucken von morgens bis abends nur diese Serien. Also ich glaube, insofern passt es jetzt auch in die junge Generation oder heranwachsende Generation, dass sie sowas gerne lesen könnten.
Könnte auch Eskapismus sein, aber das ist dann nochmal...
Dafür kriegst du zu viele Beispiele, die du dich wehren kannst.
Kim Stanley Robinson, glaub nicht, ist okay. Kein Eskapismus, aber diese Fantasy,
ja. Ja, gleichwohl denke ich, dass Literatur immer auch einen Eigenwert hat und es geht auch ums Ästhetische und Künstlerische und ich fände es schade, wenn sich ja die Literatur zum Gehilfen macht, dafür jetzt irgendwelche Sachinfos zu vermitteln. Aber ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass das in den Romanen jetzt so war. Das ist wahrscheinlich dann der Unterschied zwischen einem guten Roman und einem schlechten Roman. Also inwieweit eben jemand wirklich eine gute und komplexe Geschichte auch erzählt. Aber jetzt müssen wir leider aufhören. Die Sendezeit ist gleich vorbei. Hadi, Tina und Birgit, danke für eure Beiträge und die spannende Diskussion. Könnt ihr bitte noch mal kurz die Titel eurer Bücher durchgeben, weil manche Hörer sind bestimmt jetzt auf den Geschmack gekommen.
Also ich habe gelesen Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft, erschienen. Das ist im Heine Verlag 2021 und würde 17 Euro kosten, Seitenzahl um die 700 irgendwas.
Wer hat denn das übersetzt?
Mach doch mal weiter, Tina.
Übersetzt hat es Sag mal weiter.
Also ich habe das Buch von dem taiwanischen Autor Wu Mingyi vorgestellt, der Mann mit den Facettenaugen, aus dem Chinesischen von Johannes Fiederling übersetzt. Es ist 2022 bei Mattes und Seitz erschienen und kostet 25 Euro.
Und ich habe vorgestellt Zugvögel von Charlotte McConaghy. Das ist 2020 im englischen Original erschienen, übersetzt von Tanja Handel. Hat 390 Seiten und kostet 12 Euro.
Dank Tina habe ich es gefunden. Sie hat den buchhalterischen, wie nennt man das, buchhändlerischen Blick. Paul Lehr hat es übersetzt.
Okay, vielen Dank. Also, diese Sendung, die wird morgen Freitag um 11 Uhr wiederholt. Und ich lade alle Hörerinnen herzlich ein zur nächsten Ausgabe des lesewürdigen Kaffeekränzchens am 8. September. Da wird es um das Leben von Kommunistinnen gehen. Und die nächste Folge des Literaturmagazins Lit My Fire bei Radio Dreieckland könnt ihr am 24. August um 20 Uhr hören. Buch der Sendung ist Karl Christian Elsers mysteriöser Roman Freudenberg. Ja, und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und vielen Dank auch an Eva, die heute die Technik gemacht hat.